Liebe Zuhörer unseres Radios, wir haben eine seltene Ehre, nicht nur das hohe, ranghohe Geistlich aus Afrika zu uns kommen, der Programmdirektor von Radio Maria Malawi, Monsignor Joseph Kimo. Sie werden sich freuen über ihn. Er lacht die ganze Zeit, ich kenne ihn nicht anders, auch wenn das Leben manchmal hart spielt bei ihm, aber er hat irgendwie die Gnade, das alles weglegen zu können. Dann der Kardinal von Abuja wird hier sein, der emeritiert ist. Er war früher der Vorsitzende der afrikanischen Bischofskonferenzen und Madagaskar, diese Insel wird immer eigens genannt, und hat die große afrikanische Synode, es war die erste und nach meinem Kenntnisstand bisher die einzige, in den 90er Jahren auf Wunsch von Johannes Paul II. Hin durchgeführt. Aber noch mehr, außer diesen beiden Gästen, ehrt uns, dass die Heilige Therese von Lisieux zu uns kommt, in Form ihrer Reliquien. Nach altkirchlicher Tradition geht man davon aus, dass mit den Reliquien der, die Heilige selbst persönlich zu uns kommt. Es ist schon ganz erstaunlich, welchen Weg diese Frau, die ja mit gerade erst 24 Jahren gestorben ist und in einem Provinznest aufgewachsen ist, in der Geschlossenheit einer Klausur gelebt hat, welche Popularität diese hat. Ich gehe zunächst einmal darauf ein, ich zäume also gleichsam das Pferd von hinten herauf, bevor ich auf ihren Leben eingehe, zunächst einmal die Wirkung, die sie nach ihrem Tod entfacht hat. Allein in Afrika gibt es 40 religiöse Kongregationen, Gemeinschaften, die sich auf ihre Spiritualität berufen. Weltweit sind es sicher noch viel mehr. Interessant ist das Buch, auf das ich mich beziehe, es dürfte mittlerweile schon vergriffen sein, von Christian Feldmann, Therese von Lisieux, die schwarze Nacht des Glaubens. Er bringt da ziemlich ungeschminkt das Leben von ihr zu Wort. Es ist ja auch einiges von ihren Schriften von der Oberen mit Erlaubnis der Heiligen umgeschrieben worden, ich nenne es nochmal freundlich, man könnte auch verfälscht worden, also sie hat da so 4 Schulhefte, die die Theologie revolutioniert haben, geschrieben und man durfte dann, die Oberin durfte ändern, was sie wollte und das hat sie auch reichlich getan, aber eigentlich die Texte dann verfälscht, muss man sagen. Also in einer historisch-kritischen Ausgabe wurde dann das alles mit dem Original herausgegeben und besonders hat sie auch die dunkle Nacht, die sie zu durchleben und zu leiden hatte, vollkommen umfrisiert. Und das ist natürlich für uns dann nicht hilfreich, weil wir es dann mit einem Menschen zu tun haben, bei dem wir uns fragen, warum der überhaupt noch auf der Erde gelebt hat. Also der Beichtvater gesagt hat, sie hat keine schwere Sünde je begangen, die ist scheinbar unbeirrt von irgendwelchen irdischen Schwierigkeiten, komplett da gleichsam durch das Leben geschwebt und in die Ewigkeit gegangen, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn Sie die authentischen Schriften von ihr lesen, es ist genau das Gegenteil der Fall. Aber jetzt zunächst einmal zu ihrer Wirkung nach ihrem Tod. 1909, so Christian Feldmann, 1910, der Seligsprechungsprozess hatte noch nicht begonnen, wurden binnen 12 Monaten exakt 183.348 Bildchen und 36.612 Andenken verschickt. Also die Schwestern haben da offensichtlich genau Buch geführt im Karmel. Von 1897 bis 1925 sollten es nach ernstzunehmenden Berechnungen 30,5 Millionen Bilder und 17,5 Millionen Reliquien gewesen sein. Reliquien natürlich in Anführungszeichen. Wie kann man 17 Millionen Reliquien von dem Körper eines Menschen gewinnen? Man fragt sich, was die armen Karmelitinnen von Lisieux während dieser ganzen Zeit außer ihrer Versandtätigkeit eigentlich sonst noch gemacht haben. Den Pilgern, die bereits in Scharen nach Lisieux strömen, genügt sein Bildchen nicht. Die städtischen Behörden müssen einen Wachdienst an Thereses Grab aufstellen, wo sich längst Visitenkarten, Votivtafeln, Dankbezeugungen auf Schildern, Zetteln, Postkarten türmen. Denn die frommen Touristen säben Späne vom Holzkreuz, das schließlich durch ein Kruzifix aus Blech ersetzt wird. Reißen die Blumen ab, graben die Erde aus und tragen noch die kleinsten Steinchen aus der Umgebung davon. Doch die Liebe zur großen, kleinen Therese erfasst nicht nur schlichte Gemüter, die Karmelitin fasziniert von Anbeginn auch die Intellektuellen, die zaudernden Skeptiker, die Künstler und Literaten, von den Dichtern Paul Claudel und Georges Bernanos, der die Welt am Mangel an Kleinheit und Kindheit sterben sah, bis zu gefeierten Autor von Sozialreportagen Gilbert Chesbon. Er hat das Buch geschrieben, Die Heiligen gehen in die Hölle. Vom Philosophen und Nobelpreisträger Henri Bergson bis Bergson bis zum atheistischen Monarchisten und leider auch Antisemiten Charles Maurras. Nicht zu vergessen der Spatz von Paris, die tiefgründige Chansonette Edith Piaf, die als kleines Kind 3 Jahre lang blind war und in Lisieux ihr Augenlicht wieder erhielt. Das sind natürlich schon auch gewaltige Zeichen, die sich da dann kundtun. Für Edith war das ein echtes Wunder, sagte ihre Schwester Simone Berthaud. Letztlich ist die fast magnetische Anziehungskraft, die dieses Mädchen aus dem Kalm und seine langatmige Selbstbiografie seit einem vollen Jahrhundert auf die Menschen ausüben, nicht erklärbar. Weder mit der Werbestrategie der Schwester Martin noch mit den Gesetzen des Buchmarkts. Durch ihre Schrift werde man die Güte Gottes besser kennenlernen, soll sie zu Mutter Agnes gesagt haben. Oh, ich weiß wohl, die Menschen werden mich lieben. Nach ihrem Tod hat sie das gesagt. 1910 eröffnet Bischof Le Monnier von Bayeux den Seligsprechungsprozess auf Bistumsebene. Man müsse sich mit der Ehrung beeilen, meint der Chef der zuständigen römischen Ritenkongregation Kardinal Vico, Zitat, wenn wir nicht riskieren wollen, dass uns die Stimme der Völker überholt. 37 Zeugen werden fürs Erste vernommen, 7500 Seiten Akten angelegt. Während der Kalme von Lisieux dazu übergeht, die vielen jungen Mädchen, die eintreten wollen, mit Formbriefen abzufertigen, bei Mutter Angelika soll es in ihrem Kloster auch ähnlich gewesen sein, die EWTN gegründet hat, mehr als 2 Dutzend Nonnen sollen Kalme nicht beherbergen, spricht Papst Pius XI. Die kleine Therese am 29. April 1923 selig und nennt sie eine Botschaft Gottes an das 20. Jahrhundert. Er hat gesagt, das war das Wichtigste seines Pontifikats, dass er das getan hat. Und Pius X. Nennt sie selbst heilig, die größte Heilige der Neuzeit. 2 Jahre später die Heiligsprechung, an der eine 500.000 Gläubigen teilnimmt. Das hat es noch nie gegeben. Darunter 23 Kardinäle und 250 Bischöfe. Die Weltkirche war damals bei weitem nicht so groß wie heute. Also das ist enorm. Die römische St. Petersbasilika ist ein Meer von Licht getaucht. An den Säulen hat man tausende von Kerzen bis dicht unter die Kuppel entzündet. Plötzlich schweben von einem der festlich geschmückten Pfeiler 3 weiße Rosen herunter. Sie hat ja gesagt, wenn sie im Himmel ist, wird sie Rosen auf die Erde herunterfallen lassen. Langsam und elegant und berühren die rechte Hand des Papstes. Solche bezaubernden Episoden hat die kleine Therese immer geliebt. Die Päpste ernennen die neue Heilige zur Patronin der Missionen, was ganz erstaunlich ist, weil sie nie ein Missionsland betreten hat. Also zusammen mit dem heiligen Franz Xaver, dem Apostel von Fernost, von Indien, China, Japan und der christlichen Arbeiterjugend zur zweiten Patronin Frankreichs neben Jeanne d'Arc und Australiens, zur Beschützerin Russlands, zur Patronin der christlichen seefahrenden Jugend und der Marineinfanteristen. Würde mich interessieren, warum die Marineinfanteristen die heilige Theresa als Patronin bekommen haben. Und 1997 auf Antrag mehrerer Bischofskonferenzen zur Kirchenlehrerin, eine Lehre, die nur ganz wenigen, Ehre, die nur ganz wenigen zuteil wird in der katholischen Kirche. Und bisher haben ihn nur 2 Frauen bekommen, Katharina von Siena und Teresa von Avila, später dann noch Edith Stein. 1937 weiht Kardinal Pacelli, der Papst Pius XII., später genannt wird, die neue Basilika in Lisieux ein monumentaler Bau, allein die Krypta fasst 3000 Menschen. Im Stil der neuen Sachlichkeit mit Anklängen an den Jugendstil und Vorgriffen auf den Kubismus. Das Seminar Mission de France ist auch angesiedelt 1942, bevor es dann an einen anderen Ort kommt. Und die kritische Edition der Werke Therese, ihre Briefe, Gedichte, Theaterstücke und Gebete erscheinen in einer 8-bändigen Jahrhundertausgabe 1989 preisgekrönt von der Académie Française, also ganz hohe Ehrungen. Man hat gesagt, mit Therese seien all die normalen, unauffälligen Christenmenschen heilig gesprochen worden, die ihren kleinen Weg der Treue und Einfachheit immer schon still und selbstverständlich gegangen seien, ohne zu ahnen, dass es der vollkommene Weg ist. In ihr, meint Ida Friederike Görres, zeige sich ein Schimmer von dem, was die Geringen im Haus des Vaters erwartet. Heute nennt man das Option für die Armen. Wir haben gesehen, wie sie den Glauben auf den Punkt bringt, die Hoffnung stark macht und die Liebe konkret. Wir haben gehört, wie sie einen liebevollen, nahen Gott verkündet, der solidarisch ist mit den Leiden der Menschen. Er gibt sich uns hin und verwandelt damit das Elend. Dietrich Bonhoeffer schreibt, Gott lässt sich aus der Welt hinausdrängen ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt. Und gerade so und nur so ist er bei uns und hilft uns. Und dann kommentiert er es so, Feldmann, er ist der Gott der schwarzen Rosen, die sacht und tröstend in unsere hoffnungslosen Nächte hineinfallen. Starker poetischer Ausdruck, die sacht und tröstend in unsere hoffnungslosen Nächte hineinfallen. Also 3 Tage wird Therese bei uns sein. Und vielleicht können Sie jetzt dann auch erahnen, aufgrund dessen, was ich Ihnen vorgelesen habe, was das für uns bedeutet, auch für mich persönlich bedeutet. Wir werden auch die ganze Nacht hindurch beten und auf unserer Homepage wird der Schrein von ihr zu sehen sein. Also wir werden das die ganze Nacht hindurch danach zeigen, per Video, sodass Sie dann auch aufstehen können, im Gebet daran teilnehmen können. Und wenn es Ihnen möglich ist, gerne, die Kirche ist offen. Sie kommt am Freitagnachmittag um 16 Uhr, ist die Begrüßung vom Bleichach her. Wird wahrscheinlich auch, haben wir glaube ich auch schon ausgemacht, dass es übertragen wird dann. Und dann erst am Sonntagabend, wenn der Bischof Bertram hier ist, werden die Reliquien wieder verabschiedet. Da geht es dann um 20 Uhr weiter nach Wegratsbad. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Appetit gemacht. Da kommt nicht irgendjemand. Da kommt der Pius X., die größte Heilige der Neuzeit, zu uns. Und ich werde versuchen, Ihre Persönlichkeit Ihnen zu erschließen. Sie ist eben deshalb so besonders, weil sie einen ganz einfachen, schlichten Weg gegangen ist, der jedem offen steht. So segne, schütze, heile und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist.
Amen.